Hallo, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich habe die heutige Predigt überschrieben mit heute Hosianna und morgen ans Kreuz mit ihm. Heute, hatte Alex ja schon gesagt, feiern wir Palmsonntag. Und Palmsonntag, das ist der letzte Sonntag vor Ostern und gleichzeitig auch der Beginn der Karwoche. Wir gedenken dem königlichen und feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem. Wir wollen aber auch mal gucken, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass die Menge an einem Tag schreit, Hosianna, der König kommt. Und wie wir alle wissen, kurze Zeit später, einige Tage später, wollen sie alle, ihn alle am Kreuz sehen. Und vielleicht sagt ihr, das ist irgendwie euch völlig fremd, dass die Stimmung so schnell kippen kann. Aber wenn wir nochmal in uns gehen, begegnet uns das doch ab und zu schon mal. Also ich habe mir mal Gedanken gemacht im Vorfeld, und es ist zwar jetzt schon 10 Jahre her, aber ich erinnere mich an das Champions-League-Finale 2012 von meinem FC Bayern. Und wir im Finale gegen Chelsea, 1-1 in der Verlängerung und wir kriegen Elfmeter, Arjen Robben verschießt. Und später verlieren wir das Ding im Elfmeterschießen. Und ja, für alle Bayern-Fans war klar, Arjen Robben ist der Schuldige, der Sündenbock. Weg mit dem aus dem Verein, der hat hier nichts mehr zu suchen. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ein Jahr später, Bayern wieder im Champions-League-Finale. Und wer macht das Siegtor in der 89. Minute? Arjen Robben. Und auf einmal war er der gefeierte Held. So schnell kann die Stimmung kippen. Ist zwar jetzt der umgekehrte Fall, aber wir kennen genug Fälle aus dem Sport, der Politik oder wo auch immer, wo es auch andersrum war. Ich kann mich auch an den Politiker Karl Theodor zu Guttenberg erinnern. Der wurde schon als Bundeskanzler gefeiert und dann kamen die Plagiatsvorwürfe und ja, auf Druck der Öffentlichkeit musste er dann alle Ämter niederlegen und dann war es vorbei mit der Karriere. Heute Held, morgen Loser. Und wie konnte das bei Jesus so weit kommen? Schauen wir uns erstmal ein, wie der Einzug nach Jerusalem beschrieben wurde. Der steht unter anderem im Matthäus-Evangelium. Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Die Verse habe ich euch, oder die Bibelstellen, die ich heute habe, die habe ich euch mitgebracht zum Mitlesen. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil es sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen. Dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna, dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth. Das Interessante ist, haben wir auch gerade schon in Vers 5 gemerkt, dass der Einzug Jesu wird uns in Zacharja Kapitel 9, Vers 9 auch prophezeit. Auch das habe ich mal mitgebracht, damit ihr seht, wie sich das so zusammenfügt. Da steht, freue dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Also die Menschen feierten Jesus als König. Und die Menge, die rief Hosianna, das ist Hebräisch und das heißt so viel wie hilf doch. Ich glaube, du sagtest rette dich, aber das widerspricht sich ja nicht. Und Luther, der hat das übersetzt mit Hosianna. Also Jesus gilt bei seinem Einzug als Superstar, sage ich mal. Die Menschen sind begeistert von seinen Wundern. Und ja, da wo er ist, da wollen irgendwie alle sein. Jesus hat den Ruf als Wunderheiler und er soll der neue König sein. Jetzt müssen wir wissen, dass die Stimmung, die am schnellsten kippt, wenn wir oder wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Und da müssen wir uns halt klar machen, welche Erwartungen hatte das Volk Israel denn? Und Alex sagte zwar, es gab diesen Pax Romana, aber trotzdem machen wir uns klar, dass Israel schon jahrhundertelang besetzt war. Also zuerst kam das babylonische Exil, dann kamen die Perser, die Griechen, die Ägypter, die Syrer, die Makkabäer und schließlich auch noch die Römer. Das Volk wurde also mehr oder weniger seit Jahrhunderten unterdrückt, politisch und geistlich. Und die Juden, die versuchten vergeblich mit den wechselnden politischen Mächten umzugehen und auch mit den verschiedenen Glaubensrichtungen. Aber es hatte zu nichts geführt. Israel befand sich in einer Knechtschaft, politisch und geistlich. Und sie brauchten eine Lösung für ihr Problem, weil der Lauf der Geschichte, der sah düster aus und die Lage, die schien aussichtslos. Und dann kommt Jesus. Und die Erwartung der Israeliten war folgende. Jesus kommt und vertreibt die lästigen Römer. Der lässt die Römer einfach verschwinden, so wie Gott das schon früher ab und zu mal gemacht hat. Wir erinnern uns an die Richterzeit. Aber ist Jesus überhaupt so jemand gewesen? Berichtet uns das die Bibel von ihm? Zuerst mal, wenn wir in der Geschichte der Menschheit gucken, dann finden wir, glaube ich, keinen König, der auf einem Esel dahergereitet kommt. Der Esel, der war zur damaligen Zeit nämlich ein Tier des Friedens. Also Jesus ist tatsächlich ein König, aber kein König, wie ihn die Israeliten sich erhofft haben. Jesus war waffenlos, kein Anführer einer Streitmacht, der gewaltsam irgendwie Krieg führte. Das hatte sich das Volk aber durchaus erhofft und erwartet. Gott hatte einen anderen Plan mit Jesus. Und Jesus, der ging diesen Plan, den Gott für ihn hatte. Ja, ironischerweise ist Jesu Botschaft sehr wohl eine Botschaft des Friedens. Aber Jesus errichtet das Friedensreich nicht, indem er die Römer mit Krieg und Gewalt vertreibt. Nein, das Reich des Friedens Gottes wächst, wenn die Menschen ihren Alltag nach Gottes Geboten ausrichten. Hauptsächlich an Gottes Hauptgebot der Liebe. Jeder ist also selbst verantwortlich. Und das war durchaus frustrierend für das Volk. Und wir alle wissen, Frust schlägt schnell in Aggression um. Jesus handelte nicht so, wie die Menschen sich das vorstellten, also ab ans Kreuz mit ihm. Jesus war kein politischer Anführer, die Leute waren enttäuscht. Hier mal ein kurzer Einschub. Ich habe im Vorfeld der Predigt einige Leute angeschrieben, sowohl Christen als auch vermeintliche Nicht-Christen in meinem Umfeld und habe mal gefragt, wer ist eurer Ansicht nach Jesus Christus? Ich habe gemerkt, mit der Frage kann man durchaus mit dem einen oder anderen sehr gut ins Gespräch kommen. Und vermeintliche Nicht-Christen sage ich jetzt deswegen, weil ich sag euch gleich die Antworten, die ich bekommen habe und ich bin mir vielleicht gar nicht mehr so sicher, ob das Nicht-Christen sind. Hier mal einige Antworten, die ich bekommen habe, und zwar von Christen. Jesus ist Mensch gewordener Gott, der mein Herr und Heiland ist. Oder eine andere Antwort: Jesus ist Beginner und Vollender meines Glaubens. Jesus ist Gott, der für mich und alle gestorben ist, um uns zu retten. Jesus ist der, bei dem ich die Ewigkeit verbringen darf. Und die Antworten der vermeintlichen Nichtchristen: Da sagte jemand, Jesus ist unser Licht, der uns führt, jeden auf seine Weise und uns Hoffnung gibt, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Oder Jesus ist Gottes Sohn. Oder er ist die zentrale Figur des Glaubens. Und eine sehr interessante Antwort, eine ausführliche Antwort, die sogar super zum Thema heute passt, obwohl es überhaupt nicht abgesprochen war, habe ich bekommen. Da sagte mir jemand, ich weiß, dass er wirklich gelebt hat. Er war ein begnadeter Redner, der Massen bewegen konnte. Er hat wahrscheinlich den Fehler gemacht, dass er in der Osterwoche, also in der Zeit zwischen Palmsonntag und Karfreitag, die Ungläubigen aus dem Tempel geworfen hat und sich mit den Priestern angelegt hat. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er wohl nicht gekreuzigt worden. Andererseits hätte sich dann der christliche Glaube nicht entwickelt. Also ist er schon irgendwie für uns gestorben. Fand ich eine interessante Antwort. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mit einigen der Leute nochmal zu reden, weil schon sehr viel Wahrheit in den Aussagen steckt. Und was ich aber beobachten konnte, finde, dass die Christen das wirklich so persönlich für sich angenommen hatten. Da sprach man immer von mein Glaube, er ist mein Herr. Und bei den anderen Antworten klang das für mich so ein bisschen distanzierter. Aber das fand ich schon mal ganz interessant. Und es soll uns einfach vor Augen führen, dass wir alle Erwartungen und Vorstellungen von Jesus haben. Und wir wollen uns mal angucken, was Jesus denn tatsächlich war. Und wir haben es ja gerade im Lied davor auch gesungen. Den Fokus möchte ich mal einfach auf das Friedensfürst legen. Jesus war Friedensfürst. Das passt super zum heutigen Thema. Im Originaltext heißt es Sar Shalom, Friedensfürst. Das wird uns in Jesaja 9, Vers 5 berichtet. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Jesus war nämlich sehr wohl auf die Erde gekommen, um Frieden zu stiften. Und zwar wollte er, dass die Menschen Frieden mit Gott, dem Vater im Himmel, schließen. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 33. Eins weiter bin ich. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Und Paulus, der erklärt uns, auf welchem Fundament der Friede mit Gott steht. In Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Grundlage ist also der Glaube an Jesus. An das, was er für jeden von uns am Kreuz getan hat. Für die Menschen damals, die ihn erst feierten und dann am Kreuz sehen wollten. Für uns heute und für alle Generationen, die noch kommen. Grundlage allen Friedens ist der Glaube. Jesu Kommen auf die Erde, sein Leidensweg, der im Kreuzestod endete, und die Auferstehung am dritten Tag. Ich finde auch, dass der Glaube mit einer Verwurzelung in Gott, mit Gott zu tun hat. Aus dieser Verwurzelung soll das tiefe Vertrauen erwachsen. Ich möchte so eng mit Jesus verbunden sein, dass er die Grundlage meines Lebens ist. Ich möchte darauf vertrauen, dass er in meinem Leben wirkt. Das kann uns Halt in Krisensituationen bringen und manches fügt sich sogar wie von alleine. Aber ich möchte euch sagen, nicht immer werden sich unsere Erwartungen erfüllen. Manches geht in eine ganz andere Richtung, als wir wollen. Aber Gott hat mit jedem Einzelnen von uns einen guten Plan. Frieden mit Gott gibt uns keine körperliche Sicherheit oder politische Harmonie. Jesus versprach uns durch diesen Frieden nicht, dass es einfach wird und ist. Aber er versprach uns seinen Beistand. Philipper 4, Verse 6 bis 7. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Brigitte hat uns letzte Woche in der Moderation auch schon mal was zum Begriff Shalom gesagt. Ich möchte es aber gerne nochmal aufgreifen. Und das hebräische Shalom wird im Deutschen oft einfach nur mit Friede übersetzt. Aber das ist noch viel mehr als nur Friede. Shalom ist die allumfassende Versöhnung in allen Dimensionen. Das ist doch das, wonach wir uns sehnen. Friede mit uns selbst, mit der Familie, mit dem Umfeld und vor allem mit Gott. Und wenn du noch nicht sicher bist, ob du Frieden mit Gott hast, dann möchte ich dich ermutigen, weiter danach zu suchen. Entscheidend ist, was Gott selbst dazu sagt. Und das finden wir in seinem Wort der Bibel. Gott bezeugt darin, dass man Frieden mit ihm bekommen kann. Jesus selbst sagt in Johannes 17, Vers 17, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Also können wir durch Gottes Zusagen in der Bibel in der Frage nach Frieden mit ihm sicher sein. Und wenn du dich fragst, wieso eigentlich, wieso Friede mit Gott? Ich habe doch gar keinen Streit mit ihm. Ja, tatsächlich ist es vielleicht so, dass viele per se kein Problem mit Gott haben. Sie finden ihn noch ganz okay und denken, dass Gott sie auch in Ordnung findet. Aber das spiegelt nicht die Realität wider, die Gott uns zeigt. Zuerst müssen wir uns mal die Ausgangssituation klar machen. Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet, jeder Einzelne, auch ich, ist von Gott getrennt und lebt in Unfrieden mit ihm. Der Mensch will also ohne Gott leben, aber selbst Gott sein. Und ja, das Ich steht immer im Zentrum. Ich, ich, ich. Und wenn wir in die Welt schauen, dann ist doch das genau Tag für Tag so. Wie oft wollen wir unseren Willen durchsetzen und fragen nicht nach Gott? Und wenn wir uns in uns hineinhorchen und ehrlich sind, dann müssen wir das an uns selbst feststellen, dass wir Sünder sind, obwohl wir das am liebsten manchmal überdecken würden. Und wie oft sehne ich mich nach Anerkennung, Bestätigung oder Lob, um meinen Frieden zu bekommen. Aber egal, wie viel ich davon bekomme, es reicht nicht, um meinen Egoismus zu stillen. Also, Gott ist heilig und wir sind schuldig. Und diese Kluft, die kann von uns mit noch so viel Anstrengung und Kraft nicht überwunden werden. Aber ich sage euch, in diese Kluft hat Gott seinen Sohn Jesus geschickt. Er ist das Opfer, denn ohne Opfer keine Vergebung der Sünde. Und das Opfer von Jesus ist so unendlich groß, dass es für meine Sünden, für deine Sünden und für die ganze Sünde der Welt ausreicht. Ohne Jesus kann kein Mensch Vergebung seiner Sünden bekommen und damit auch keinen Frieden mit Gott. Kolosser 1, Vers 20. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Jesus Christus kam also in diese Welt, um jeden Menschen der Welt, natürlich auch dem damaligen Volk, die Chance zu geben, Frieden mit ihm zu haben. Einen immerwährenden Frieden, der viel mehr wert ist als politischer Frieden. Wenn du dir der Sünde gegenüber Gott bewusst bist, dann ist das eine gute Chance, um Frieden mit ihm zu bekommen. Wenn du dir der Sünde bewusst bist und deine Sünden bereust, dann darfst du das annehmen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und Jesus lebt. Er ist auferstanden vom Kreuz. Und deshalb kannst du ihm und dem Vater im Himmel dafür danken, was er getan hat, und kannst ihm deine Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und die Belohnung ist der Friede mit ihm, die in die Ewigkeit bei ihm mündet. Drei weitere Verse, die super dazu passen. Johannes 1, Vers 12. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Gehen wir nochmal zurück zu den Erwartungen. Vielleicht auch auf uns persönlich. Wir haben Erwartungen an andere. Und je höher wir die Erwartungen an andere stellen und je weniger die diesen entsprechen, umso unglücklicher sind wir. Je näher wir aber an der Wahrheit Jesus sind und umso weniger Erwartungen wir an andere stellen, desto glücklicher kannst du sein. Du solltest also versuchen, die Erwartungen an andere herunterzuschrauben, denn du kannst andere nicht beeinflussen. Menschen sind eben Menschen und die tun letztlich, was sie wollen. Und meistens ist es nicht das, was du willst. Du machst dich also abhängig von anderen, wenn du Erwartungen an sie stellst. Einmal geht es dir schlecht, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen, Und manchmal geht es ja vielleicht gut, wenn sie die Erwartungen erfüllen. Ich möchte dich ermutigen, die Erwartungen gegenüber anderen, die du sowieso nicht beeinflussen kannst, loszulassen. Aber erwarte umso mehr alles Gute von dem, der es dir versprochen hat, dass er dich mit allem versorgen wird, was du brauchst, dich gerettet hat, dich liebt und der deine Erwartungen sogar übertreffen wird. Umgekehrt gibt es natürlich auch Erwartungen, die an uns gestellt werden, an uns persönlich, ob von der Gesellschaft, Freunden oder der Familie. Aber unser Maßstab sollte zu allen Zeiten Gottes Maßstab sein. Ich möchte dich daher ermutigen, auch anders zu sein, beziehungsweise den Unterschied zu machen. Nicht so zu sein, wie es die Allgemeinheit oder auch die Gesellschaft von uns erwartet oder sogar verlangt. Der Slogan der Serie The Chosen lautet: Gewöhn dich an anders. Ich finde, das passt hervorragend. Im Vorspann wird uns gezeigt, wie ein Fisch gegen den Strom schwimmt. Das ist Jesus und es werden immer mehr Fische, die es ihm nachtun. Am Ende der Predigt schauen wir uns diesen Vorspann auch mal an. Und genau so sollen wir leben, nicht nach den Idealen der Gesellschaft oder der Presse oder wem auch immer, sondern so, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Jesus sollte höchste Priorität in unserem Leben haben. Und ich sage dir, du kannst den Unterschied machen und Zeugnis sein. Jesus selbst war auch anders. Er ging trotz aller Qualen und Erwartungen der anderen seinen Weg, das Reich Gottes damals schon anbrechen zu lassen. Und Jesus blieb sich treu bis zuletzt. Auf Gott vertrauen heißt, Gott mehr vertrauen als den Menschen. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Lektion des Palmsonntags. Das Vertrauen wird aber nicht mit Glanz und Gloria belohnt, sondern es endet oder mündet in den Karfreitag. Das ist kein Weg des Erfolgs und kein Weg des Sieges. Es ist der Weg des Glaubens. Und dieser Glaube weiß um einen ganz anderen Sieg. Nicht des Stärkeren, des Besseren, des Schöneren, des Beliebtesten oder des Reichsten. Nein, es weiß um den Sieg der Liebe zu allem Lebendigen und den tiefen Frieden mit Gott. Und das über den Tod hinaus. Amen.